Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Safer Cenocak, Lyriker, Essayist, Romanautor, der in deutscher und in türkischer Sprache arbeitet. Ein Wanderer zwischen den Welten, heute hier ins Studio gewandert. Hallo Herr Cenocak.
Schönen guten Tag, Frau Schäfer.
Und guten Tag auch an Sie, die Sie uns zuhören. Herr Cenocak, die Hagia Sophia wird Thema sein heute in der Stunde, denn Erdogan möchte sie gerne wieder zu einer Moschee machen. Wenn Sie an die Hagia Sophia denken, woran denken Sie? Vor allem an diese schwebende Kuppel?
Ich denke vor allem an meine Kindheit, weil es eine der ersten Bauwerke war, die mich extrem beeindruckt haben. Durch die Größe, durch das Licht, das da drin herrscht.
Mhm. Auch durch diese Mischung. Es wird ja so als göttliches Licht oft bezeichnet.
Ja, und es ist eben auch, ich finde es ganz eigentlich genial, wie sozusagen diese verschiedenen kulturellen Einflüsse sich dort mischen. Mhm. Und man kann ja, es sind auch immer noch islamische Symbole da und eben auch christliche. Und jemand, der auch jetzt nicht religiös ist, kann dort was Erhabenes mitbekommen. Ich führe jeden regelmäßig, wenn ich in Istanbul habe, ich Besuch aus dem Abendland und verschiedenen Ländern und immer gehe ich da durch die Hagia Sophia sehr gerne mit meinen Besuchern.
Die also jetzt Museum ist, aber wenn es nach Erdogan geht, könnte sie eventuell wieder Moschee werden. Darüber werden wir sprechen in dieser Stunde. Wir besprechen wie immer mittags hier in Deutschlandfunk Kultur die Themen des Tages. Gleich unser erstes Thema ist, dass die türkische Regierung sich wünscht, dass die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei doch bitte aufgehoben werden soll. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und der Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy sind heute in Berlin zu Gast und die beiden wollen dafür werben, dass das Auswärtige Amt die Reisewarnung aufhebt, die für die Türkei nach der Corona-Zeit jetzt immer noch gilt. Darüber ärgern sich die beiden nämlich und wir hören mal, was der türkische Präsident Erdogan gemeint hat dazu.
Dass trotz dieses offensichtlichen Erfolgs einige Länder und Europa Einschränkungen gegen die Türkei verhängen, hat nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun. Das ist politisch motiviert.
Herr Cenocak, sind diese Reisewarnungen, die jetzt noch gelten, obwohl die Türkei sich oder sagen wir mal die Pandemie ganz gut im Griff hat, politisch motiviert? Würden Sie Herrn Erdogan recht geben?
Bitte, es sind vor allem wirtschaftlich motiviert. Nicht? Es ist einfach, dass Italien, Spanien haben ja extrem gelitten, leiden immer noch wirtschaftlich. Und wenn die paar Touristen unterwegs sind, sind ja nicht viele im Moment, so wie es heißt, nicht? Dann sollen sie eben in Europa bleiben und nicht die Löcher noch größer machen, die dann insgesamt von der EU gestopft werden müssen. Ganz einfach ist es, das sollte man auch mal offen sagen und nicht immer so ein Gewölk drumherum. Es ist doch schon lächerlich. Ich meine, Entschuldigung, man kann viel über türkische Zahlen sagen, türkisches Gesundheitssystem. Es ist eben nicht das passiert, was sehr viele übrigens auch ich erwartet haben, dass das alles zusammenbricht und dass das auf tönernen Füßen steht. Das ist es anscheinend nicht. Das türkische Gesundheitssystem ist sehr robust.
Aber es gab eben ein paar, sage ich mal, intransparente Entscheidungen, die in der Türkei gefällt wurden.
Und es gibt viele Entscheidungen, die Intransparenzen bei dieser Krise. Bitte, die Zahlen sind auch natürlich nur Orientierung, weil wir wissen ja, dass sehr, sehr viele Menschen eben ungetestet und ohne irgendwelche Symptome durch die Straßen laufen. So ist es. Und wer bitte Angst hat, soll doch zu Hause bleiben. Das ist doch das Vernünftigste in dieser Situation. Aber wer auch reisen möchte, der soll auch reisen. Die Staaten müssen selber entscheiden. Im Übrigen finde ich das die interessante Frage in der Türkei-Frage nicht, wie es im Land selber aussieht. Da ist es, finde ich, schon relativ stabil. Auch wenn die Leute gar nicht so viel aufpassen, muss man auch sagen, deswegen haben sie leicht höhere Zahlen als hier. Aber die interessante Frage ist zum Beispiel, lassen Sie Touristen aus Russland rein? Das ist doch eine interessante Frage. Das muss man doch erst entscheiden. Wenn sie das nämlich tun, dann ist tatsächlich Türkei riskant, weil in Russland ja diese Seuche noch sehr stark grassiert. Und solche Fragen werden aber gar nicht diskutiert, sondern das ist so eine allgemeine Erklärung, die natürlich sehr viel zur Spekulation Anlass gibt. Das finde ich schade.
Also eine Spekulation zum Beispiel von Denis Yücel, der Mitte Juni in der Welt geschrieben hat, dass die Reisewarnungen jetzt aufrechterhalten werden von deutscher Seite. Das sei vielleicht eine Revanche für die Grenzöffnung für Flüchtlinge von Ende Februar, die man in der EU eben als feindseligen Akt angesehen hat.
Genau das meine ich. Und ich finde das wirklich grenzwertig. Ich meine, wir haben eine furchtbare Pandemie. Menschen sind gestorben, werden noch sterben. Weltweit Pandemie. Heißt ja so. Und auf dem Rücken dieser Pandemie diskutieren wir solche politischen Schachzüge. Intrigen, das finde ich nicht, das ist nicht in Ordnung.
Dann sollte man das Augenmerk vielleicht auf ein anderes Thema oder auf eine andere Frage lenken, nämlich nutzt Erdogan aus Ihrer Sicht die Pandemie als Vorwand, um Grundrechte außer Kraft zu setzen?
Och bitte, Erdogan setzt Grundrechte seit Jahren außer Kraft. Er braucht die Pandemie nicht, aus meiner Sicht. Was er bisher gemacht hat, das passt ja in keinen Schuhkarton mehr. Das ist ja mittlerweile so offensichtlich, dass das türkische Rechtssystem ausgehebelt worden ist. Von Rechtsstaat kann man in der Türkei überhaupt nicht mehr sprechen. Es gibt noch eine Opposition tatsächlich, muss man schon sagen, erstaunlich eigentlich. Aber jetzt werden auch die sozialen Medien angegriffen, ja, mit Gründen, wie das da sozusagen viel Unsinn und Unrecht und was weiß ich was verbreitet wird. Mein Gott, soziale Medien, ja. Aber das sind natürlich so Punkte, die, sagen wir mal, keine kurzfristige Diskussion erlauben, sondern das ist, die Frage ist, wohin geht die Türkei? Und man muss einfach sehen, dass in diesem Land im Moment, es gab hier eine Abspaltung aus der Erdogan-Partei, nicht? Das haben viele Menschen hier gar nicht mitbekommen. Wichtige frühere Minister wie Davutoğlu, Außenminister, Premierminister, wie der Wirtschaftsminister Babacan, haben eigene Parteien gegründet. Die kommen ja aus dieser Bewegung, haben eigene Parteien und machen Opposition gegen Erdogan. Das schmerzt natürlich den Staatspräsidenten. Neulich trat er vor der Jugend auf und hat eine Klatsche bekommen von Zuhörern, Zuschauern, die eben so auf sozialen Medien entsprechende Kommentare geschrieben haben, dass sie eigentlich genug haben von der Erdogan-Herrschaft. Und es zeigt, dass er sehr viel am Boden verliert.
Soll aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee werden? Das ist die Frage. Die Hagia Sophia überblickt den Bosporus von Istanbul aus, war orthodoxe Kirche, dann Moschee. Und dann hat der türkische Staatsgründer Kemal Atatürk dafür gesorgt, dass sie 1935 zum Museum geworden
34,
ist. 34, genau. 35, genau, die beiden Zahlen habe ich gefunden. Nachher habe ich gelesen, umgesetzt sei das sozusagen das Dekret 35. Und in diesem Museum finden sich muslimische, christliche, jüdische und säkulare Türken, alle, weil es eben dieses Museum ist. Also alle haben da heute irgendwie einen Ort, können sich dort heimisch finden. Aber der türkische Präsident Erdogan hat eben jetzt das Gericht beauftragt, zu prüfen, ob das Atatürk-Dekret juristisch Bestand hat. Medienberichten zufolge hat das oberste Verwaltungsgericht jetzt bekannt gegeben, dass es eine Entscheidung erst in 15 Tagen bekannt geben will. Aber Herr Cinuçak, trotzdem jetzt schon die Frage an Sie. Warum will denn Erdogan aus Ihrer Sicht aus diesem Museum wieder ein Gotteshaus machen? Können Sie das verstehen?
Das ist eine Symbolpolitik ersten Ranges. Erdogan ist unter Druck geraten, wirtschaftlich, auch durch die Bedingungen der Pandemie natürlich, forciert. Es wird in der Türkei nicht mehr investiert. Die Türkei ist weniger attraktiv als vor 10 Jahren. Es gibt eine starke Opposition, auch aus seiner eigenen Partei heraus. Es gab eine Abspaltung, wie gesagt. Also der Wind, es weht sozusagen ihm ins Gesicht und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, obwohl er sich vor 10 oder 12 Jahren völlig entgegengesetzt geäußert hatte.
Letztes Jahr wohl noch hat oder er sich entgegengesetzt geäußert.
Dass er gesagt hätte, mein Gott, wir haben doch so viele Moscheen und ist das jetzt ein Thema? Tatsächlich ist es kein Thema. Und es ist eine atmosphärische Frage und eine kulturalistische, die nicht unwichtig ist, weil es auch unseren Zeitgeist ein bisschen deutet. Ja? Sollen wir wirklich tatsächlich aus der Mottenkiste der Geschichte alle Konflikte herausholen und die Eroberungszüge gegenseitig nachspielen?
Sollten wir nicht, denke ich.
Ja, das ist doch
Hagia Sophia, das heißt ja die Kirche der göttlichen Weisheit.
Ja.
Was wären denn die Folgen? Was meinen Sie, wenn sie jetzt wieder eine Moschee würde? Ich meine, dann würden sich Millionen Christen womöglich gegen den Islam wenden. Wir hören mal den Patriarchen Bartholomäus von Konstantinopel.
Eine mögliche Verwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee würde Millionen Christen in der ganzen Welt gegen den Islam aufbringen.
Würde das so kommen?
Das halte ich nun wieder auch wieder für völlig fehl am Platze. Mein Gott, es sind schon Millionen Christen gegen den Islam aufgebracht. Da braucht es nicht die Hagia Sophia, oder? Ich meine, ich will es doch bitte sehr. Das ist doch die Stimmung. Das meine ich mit dem Zeitgeist. Es ist aber auch so, dass Millionen Christen nicht gegen den Islam aufgebracht sind. Also es gibt, das ist eine Spaltung in unseren Gesellschaften entlang diesen Kulturlinien, Religionslinien. Darüber müssen wir offener diskutieren. Woher kommt das? Ist das so ein Bedürfnis nach Identität? Wenn ich mal erinnern darf, die Hagia Sophia ist nicht der einzige Ort, wo sich Kulturen treffen. sondern denken wir an Cordoba, denken wir an Andalusien. Mhm. Ja, was ist da passiert? Da gab es eine Reconquista, da gab es so andersherum eine Christianisierung islamischer Baudenkmäler. Das könnte man doch zusammen diskutieren, ob man nicht sozusagen Orte schafft, wo man diese Konfliktlinien heute anders sieht. Es gab mal so einen Versuch, interessanterweise war Erdogan damals Protagonist mit dem spanischen Ministerpräsidenten damals, 2007, 2008, 2009, diese Brücke der Zivilisationen über das Mittelmeer gespannt. Wunderbare Idee, was ist daraus geworden? Mhm. Ein Scherbenhaufen.
Ja, schade, dass sich so viel verändert hat, in dem Fall doch eher zum Negativen seit 2007.
Absolut.
Ja. Aber ich meine, wir müssen ja festhalten, dass Erdogan alle Säkularen, aber tatsächlich auch die Christen vor den Kopf stoßen würde. Und wenn man jetzt mal die türkische Nation betrachtet, die ist ja gespalten. Die einen, die Erdogan unterstützen und die anderen, die ihn eher nicht unterstützen.
Ja, aber ich glaube, er macht eine falsche Rechnung. Ich will mich jetzt nicht sehr aus dem Fenster wagen. Es gibt in der Türkei einen Nationalismus, es gibt eine religiöse Bewegung, ganz klar, eine identitäre Bewegung, auf jeden Fall, die dem europäischen identitären Bewegung sehr ähnlich ist. Ja, sozusagen natürlich mit anderen Vorzeichen, aber ganz ähnlicher Struktur, mit Freund-Feind-Denken, keine Brücke, zerschlagen, kein Dialog und so weiter. Und so. Aber wie viel Prozent ist das? Zahlt sich das wirklich an der Wahlurne aus? Ich habe eher das Gefühl, Herr Erdogan bereitet mittlerweile eine Türkei vor, in der es keine echte Wahlurne mehr geben wird. Das ist so mein Gefühl, das ist so meine Angst, ehrlich gesagt.
Also, dass er richtig in Diktatur steuert.
Ja, dass er im Grunde genommen Wege sucht. Ich weiß es nicht, ich kann das jetzt nicht belegen, aber die Art und Weise, wie er mit der Opposition, mit gegenteiligen Meinungen umgeht, grundsätzlich, dieses Freund-Feind-Schema, dieses Karl-Schmittische Annäherung an Schwarz-Weiß, dazwischen ist nichts, das so wird Politik gemacht, das ist eine ganz, ganz, ganz ungesunde Geschichte für die Türkei, weil die Türkei genau diese Brücke ist. Ja? Die Türkei ist eben alles Mögliche zusammen. Das wird oft in Europa auch nicht verstanden. Und wenn die Türken das selber auch nicht mehr verstehen, dann Gnade uns Gott.
Es beschäftigen uns heute die autoritären Systeme. Gerade waren wir gedanklich in der Türkei, wo Erdogan, ja, durchaus autoritäre Ideen, kann man vielleicht sagen, pflegt. Wir gucken jetzt nach Russland und auch nach Hongkong. In Russland lenkt Putin seit 20 Jahren das Land und hat jetzt in der Verfassungsänderung vom Volk sich absegnen lassen, dass es ihm ermöglicht sein soll, bis 2036 im Amt zu bleiben. Dann wird er also über 80 Jahre alt sein. In Hongkong ist das neue Sicherheitsgesetz in Kraft getreten, das China eingeführt hat. Und es gibt der chinesischen Staatssicherheit freie Hand eben in dieser Sonderverwaltungsregion. Russland und China, beziehungsweise Russland und Hongkong, Herr Cinuschak, das sind ja schon ganz unterschiedliche Länder, ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Aber sehen Sie Gemeinsamkeiten?
Absolut. Also die Frage ist vor allem, die Frage, die sich für uns stellt, kommt aus einer einzigen Quelle her. Wollen wir Wurmfortsatz werden von illiberalen Ideen, von autoritären Herrschaftsstrukturen? Wollen wir unsere sehr mühsam errungene, ja, wie alt ist denn eigentlich diese freiheitliche Geschichte?
Ja, vielleicht in Europa seit dem Ende des
Zweiten
Weltkriegs.
Ja, nicht sehr jung, diese junge Geschichte. Wollen wir es einfach so verteidigungslos aufgeben?
Ja, wollen wir natürlich nicht.
Ja, was machen wir dann?
Das ist die Frage. Wie kämpfen wir für die Menschenrechte zum Beispiel in China?
Ich sehe weder in der deutschen Außenpolitik noch, wenn es so etwas geben sollte in der europäischen, es gibt so etwas nicht, aber auch nicht in der französischen, auch nicht in der britischen, bisher ganz klare Linien, wie man sozusagen mit diesem neuen Strom, mit dieser neuen Kraft des illiberalen, mit diktatorischen Zügen agierenden, nicht auf Menschenrechte basierenden, ja oft menschenverachtenden und auf Unrechtsstaatensysteme aufbauenden Ideologien, ja, wie soll man die nennen? Man kann sie eben auch nicht mehr so einfach wie früher Kommunismus oder so nennen, ja, wenn man das so weggeschoben hat in einer Ideologie. Nein, es ist eine Mischung aus herrschsüchtigen Politikern und aber auch einem System, wo es eben auch darum geht, bestimmte Klientel zu bedienen, ja. Und ich sehe dahin nichts Gutes. Also und ich möchte in solchen Systemen nicht leben. Und ich denke darüber nach, wie wir uns besser verteidigen können. Ich meine, das ist jetzt nicht militärisch, aber wenn wir nicht aufpassen, wird es dahin führen, ganz klar.
Wenn Sie also in Hongkong leben würden, würden Sie jetzt auswandern?
Absolut. Ja. Ich würde nicht in diesem System leben, wenn ich nicht die Möglichkeit mehr hätte, meine Meinung offen zu sagen.
Und Sie würden dem Kampf jetzt nicht mehr vertrauen? Sie würden nicht mehr die Hoffnung haben, dass man das Blatt nochmal wendet?
Ich glaube leider, viele junge Menschen haben da schon aufgegeben, ein bisschen auch verraten durch den sogenannten Westen, also durch uns. Was machen wir denn? Nichts. Was ist passiert 89? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe viele Kollegen, die nach 89 China verlassen haben. Dichterkollegen, großartige Dichter. Bei Dao, Wei Wang und so weiter. Das sind große Dichter, die waren in dieser Bewegung damals um die 30, 35, so vom Alter her. Und was passierte? Sie wurden einfach abgeschlachtet auf diesem Tiananmenplatz. Es wurde einfach niedergerollt, das Ganze, ja. Da wurde nicht debattiert oder irgendwas. Und seitdem haben wir eigentlich diese Struktur und sind leider sehr, sehr unvorsichtig damit, weil es natürlich Wirtschaftsinteressen gibt, andere Interessen gibt. Ja. Aber man muss natürlich diese große Schwäche der freiheitlichen Idee im Gegensatz zu der neuen, robusten, aufgestellten, illiberalen, undemokratischen System, in dem zum Beispiel die Türkei genau in der Mitte zerrissen wird, ja, das ist ja auch interessant, auch strategisch sehr interessant, da sehe ich das Fehlen einer Türkei-Politik, einer Russland-Politik, einer klaren Ostpolitik in Europa als ein Indiz dafür, dass wir leider keine Mittel bisher gefunden haben, um das Ganze zu stoppen.
Und denken Sie oder haben Sie einen Hoffnungsschimmer, dass Sie sagen, das könnte aber noch kommen oder geben Sie das auf? Ich meine, viele haben ja tatsächlich auch Angela Merkel vorgeworfen, dass sie sich zum Beispiel in der Diskussion um das, was in Hongkong passiert ist, zu sehr zurückgehalten hat.
Ja, ich meine, sie ist doch in ein System eingebunden. Ja, ich finde, Angela Merkel wird jetzt auch langsam zu überhöht, als würde sie sozusagen außerhalb des Systems über den ganzen schweben, so engelartig so ihre Dienste
tun. Aber ihr Wort hätte Gewicht gehabt, wahrscheinlich.
Ja, 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 aber das muss natürlich mit Frankreich, mit England, mit USA abgesprochen sein. Schauen Sie doch mal an, was das US-deutsche Verhältnis an, was da passiert. Oder schauen Sie die Pipeline-Geschichte an. Wir haben die Ostpolitik auf eine Pipeline reduziert in unserer deutschen Außenpolitik. Das ist schrecklich. Daran haben auch Leute wie Gerhard Schröder einen Platz, ja? Und andere. Da gibt es Wirtschaftsinteressen, kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen. Aber es gibt ganz elementare, grundlegende Interessen und ein Rechtsverständnis, wie er von Herrn Putin vertreten wird, wie er von Xi Jinping vertreten wird, von Herrn Erdogan vertreten wird. Ja, teilweise mittlerweile von Herrn Orban vertreten wird oder von Herrn Vucic in Belgrad vertreten wird. Das ist kein freiheitliches Rechtsverständnis. Das basiert nicht auf dem Rechtsstaat und das bedroht uns alle, diese Entwicklung.
Naja, deswegen hat ja die EU zum Beispiel gegen Ungarn schon auch Verfahren eingeleitet, um etwas zu tun.
Ja, und was ist geschehen? Herr Orban hat in der Pandemie, er war nämlich derjenige, der tatsächlich gleich ein bisschen mehr Macht an sich gerissen hat, nicht? Ja, also bisher erfolglos.
Ja, ich sehe, Sie haben keine Hoffnung.
Im Moment nicht, nein.
Safa Cenoçak, der Schriftsteller, ist hier zu Gast in dieser Mittagsstunde und wir sprechen jetzt über ein Bild im Frankfurter Städelmuseum. Über dieses wird nämlich heftig gestritten, gerade auch in den sozialen Medien. Das Bild stammt aus den 80er Jahren, ist von Georg Herold und im Titel trägt es das N-Wort. Es trägt nämlich den Titel Ziegelneger. Zu sehen ein dunkelhäutiger Mensch, der eben mit einem Ziegel beworfen wird, ein Mob, auch auf dem Bild eine Ampel und da, wo sie eigentlich rot leuchten sollte, nämlich oben, da leuchtet sie grün. Eine Besucherin hat dieses Bild gesehen, hat es rassistisch gefunden, war empört und hat dann in den sozialen Medien einen Shitstorm ausgelöst. Wir haben heute früh schon, beziehungsweise gestern Abend in Fazit in Deutschlandfunk Kultur mit dem Städel-Kurator Martin Engler gesprochen und der sagt,
dass das Bild jemand als rassistisch auffasst und sich davon beleidigt oder verletzt fühlt, tut es leid, aber ist für uns auch nicht nachvollziehbar oder war nicht nachvollziehbar oder Absicht sozusagen der Hängung und der Präsentation des Bildes in dem Kontext.
Herr Cenoçak, ist es für Sie nachvollziehbar, dass das Bild jemand rassistisch findet? Sie haben sich sehr genau angeguckt.
Nein, absolut nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile einen Populismus des Antirassismus. Also man reagiert sozusagen schlagartig auf Dinge ohne eine Historie, ohne einen Hintergrund. Und so können wir damit nicht umgehen, weil nämlich Rassismus ein Teil unserer Geschichte und unserer Identität ist.
Und das heißt,
wir können das nicht auf Bilder delegieren und so weiter.
Hinterfragen sozusagen.
Ja. Ja, woher kommt das? Was will der hier ausdrücken? Welche Tradition hat es? Bitte sehr, wir können uns noch das Werk von Picasso anschauen, von Gauguin anschauen. Wir können die Idee des Primitismus anschauen. Also schon das Wort primitiv, ja, wie sozusagen andere Einflüsse aus Afrika und so weiter in die Kunst des Abendlandes im 20. Jahrhundert eingeflossen sind. Da ein Riesenthema, großartig, eignet sich nicht für Shitstorms, eignet sich nicht für Instagram und ich weiß nicht welche Beiträge, würde ich sagen, sondern es ist wirklich eine Einzelangelegenheit.
Axel Ramlo aus der Redaktion jetzt auch hier an unserem Tisch. Herr Ramlo, wie ist denn die Diskussion in den Zeitungen aufgenommen worden? Die FAZ und die Welt haben das Thema ja aufgegriffen.
Also ich habe die Welt von heute hier jetzt vor mir liegen und da heißt es, der Vorwurf Rassismus, dabei zielt das Bild auf das genaue Gegenteil über einen fatalen Angriff. Und der Autor sagt hier zum Beispiel, wir brauchen genau diese Kunst, die einen zusammenzucken lässt, indem sie antriggert, was das Sprachgebot und Sprachverbot in Wahrheit ja nur kalt stellt. Oder es heißt auch einmal, wenn ich nochmal hier weiterschaue, wir müssen weißen oder auch nicht weißen Menschen die Möglichkeit geben, unvermutet im Museum vor dem Zerrbild des rassistischen Leids zu stehen. Also das ist dann eher die Position auch des Museums, wie es selber das Museum gesagt hat. Es gibt aber natürlich noch einige andere Artikel. Ich nehme mal noch einen aus der FAZ. Auch da ist der Tenor, moralische Fragen überlagern derzeit ästhetische. Wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht in Diskussionsverbote kommen. Allerdings wird da nochmal aufgegriffen, finde ich ganz interessant, dass das Museum ja selbst das Bild als ein antirassistisches Bild darstellt. Und hier im Artikel heißt es, wenn wir mal auf die Geschichte schauen des Malers, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass es keine antirassistische Botschaft enthält. Das sei dann eine ungeschönte Darstellung des Museums. Viel eher müsste man sagen, das Bild ist eine Zumutung. Wir haben es aber mit einem Kapitel Kunstgeschichte zu tun. Und das zu ignorieren, das steht jedem und jeder frei.
Mhm. Wir hören nochmal den Martin Engler, den Städel-Kurator, der auch sagt, er wusste schon, was er da aufhängt.
Also uns war schon klar, dass es ein Wort ist, das inkriminierte N-Wort, das natürlich erstmal irritiert, provoziert, erstmal auch natürlich ungut aufstößt, wirklich als bewusste, ja auch rassistische Provokation. Aber zugleich war uns halt auch klar, dass genau das der Zweck des Titels, auch sozusagen ein Anliegen der Malerei ist, eben über diese Provokation in sowas wie einen Diskurs, einen Dialog, eine Reflexion über das Bild einzutreten.
Also da bezieht er sich eben auf den Titel dieses Bildes.
Völlig legitim, ästhetisch gesehen. Ich meine, ich spreche jetzt als Lyriker, Künstler. Bitte, wie wollen wir denn ästhetisch aufbauen, wenn wir nicht Provokation haben? Wenn alles dann glatt geredet ist und dann, das nützt ja auch dem Inhalt aus meiner Sicht nun überhaupt nichts, ein Bärendienst. Das ist so etwas, wo man jetzt aufpassen muss, dass man nicht so in diese Sackgasse reinläuft, indem man sozusagen alles abstempelt und dann hat man so eine hygienische, sichere Welt, die überhaupt gar nicht existiert, weder in den Köpfen noch in der Realität.
Ja. Wie ist die Diskussion, Herr Ramlo, in den sozialen Medien weitergegangen?
Ein Stück weit leidenschaftlicher, würde ich mal sagen, als in den Zeitungsberichten natürlich. Aber die Kritik ist da auch allumfassend im Sinne von, selbst wenn es antirassistisch gemeint ist, kann ein Bild trotzdem rassistisch sein. Aber natürlich auch sehr viel Lob für das Museum, dass es das Bild hängt, weil eben gesagt wird, es ist die falsche Herangehensweise, Kunst zu zensieren, egal welche Interpretation, das Ergebnis ist Bildung. Und auch noch ein ganz interessanter Kommentar, das Bild hat seine Daseinsberechtigung durch die Diskussion, die wir jetzt führen, gerade erst bestätigt.
Gut, also insofern sind viele Menschen in den sozialen Medien ihrer Meinung, Herr Cenutschak.
Das überrascht mich jetzt in dem Fall nicht. Interessantere Frage wäre, wie wir es schaffen, sozusagen diese Geschichtsblindheit zu überwinden, dass wir zum Beispiel, Brüssel ist die Hauptstadt Europas, ja, Brüssel ist auch genau die Stadt, wo der König Leopold II. Regiert hat, König der Belgier, Ende des 19. Jahrhunderts, der verantwortlich zeichnet für etwa 8 bis 10 Millionen tote Menschen in Kongo. Also der größte Völkermord eigentlich der Menschheitsgeschichte. Und das ist ja, jetzt hat der aktuelle König hat einen Brief geschrieben und sein Bedauern geäußert, mein Gott, ich meine, das ist überhaupt nicht mehr in unserem Bewusstsein, diese ganze Geschichte, wie das mit uns verbunden ist, wie wir sozusagen die Welt sehen. Und da kann die Kunst, muss da rein und arbeiten. Man kann darüber diskutieren, ist es gelungen, ist es nicht gelungen, ästhetische Debatte führen. Aber im Grunde genommen ist es eine sehr tiefe politische, philosophische, ja, Identitätsdebatte, die wir führen müssten.
Die wir jetzt ja führen. Insofern tatsächlich Dankeschön ans Museum, Axel Ramle, oder?
In dem Falle ja, auch das, was im Netz diskutiert wird. Wir haben ja auch schon andere Diskussionen erlebt über die Rolle von Kunst und wie dann Bilder diskutiert werden. Wir hatten ja vor gut 2 Jahren mal eine Welle von Diskussionen darüber, ob und wie Nacktheit gezeigt werden kann. Da ging es zum Beispiel in Manchester darum, dass Nymphen gezeigt wurden als nackte Wesen. Ja. Oder auch der Maler Balthus, der eine Muse, ein Kind quasi als nackt und verführerisch gemalt hat. Da hatten wir sozusagen auch diese Diskussion darum, wo, wie Sie es gerade angesprochen haben, Kunst eben auch heute noch gelesen werden kann und gelesen werden muss.
Wir haben ja ähnliche Debatten auch im Gender-Thema herum. Nicht? Also wie wird Männlichkeit, Weiblichkeit inszeniert, wie werden Rollen verteilt in der Kunst? Die Kunstgeschichte ist unsere Geschichte.
Ja.
Die ist nicht anders als irgendwie das, was sozusagen historisch
ist. Also diskutieren, aber abhängen, würden Sie ja sagen, Herr Cenocak,
auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Danke, Herr Safer Cenocak hier zu Gast und Axel Ramle, danke für die Recherchen. Heute, Herr Cenocak, machen die Kinos bundesweit wieder auf. Ich kann nur sagen, ich brenne wirklich drauf, wieder in so ein Kino zu gehen und mich da einfangen zu lassen von einem Film im Dunkeln. Wie geht's Ihnen?
Das macht doch wieder ein bisschen Hoffnung, oder?
Ja, auch das,
ich meine,
genau.
Vor allem als Berliner, ich meine, das hat ja angefangen so mit dem Ende der Berlinale. Eigentlich, das fiel ja so ziemlich.
Fiel ein bisschen
und
in eins.
Ein bisschen,
es ging
hat,
noch ein bisschen.
Hat, ein bisschen hatte man ja auch schon ein mulmiges Gefühl, nicht? So, kann man denn sich so vielen Menschen, Gott sei Dank, passiert ja auch nicht so viel, denke ich mal. Aber dass das jetzt wieder losgeht, ist, glaube ich, höchste Zeit.
Was ist das eigentlich, was uns im Kino irgendwie so Freude macht? Also für mich ist es, glaube ich, schon diese wirkliche Konzentration auf den Film.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen bei mir wie die Hagia Sophia, wenn ich das sagen darf. Kindheit. Es ist einfach dieses Erleben dieses anderen Raumes mit den Bildern zusammen. Mhm. Und es gibt einfach jedes Kino und jeder Film oder das der Film an sich meiner Generation ist mit Kindheitserinnerungen verbunden, in meinem Fall 60er Jahre. Und später dann beim Aufwachsen auch so als beginnender Schreiber und als Mensch, der auch fiktive Texte schreibt, in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre, durch die ganzen ganz großen des deutschen Autorenkinos, aber auch Franzosen wie Truffaut, ein Fellini, also alles so Werke, ja? Regisseure mit ihrem Werk. Und damit bin ich aufgewachsen und das gehört einfach ganz, ganz eng zu mir.
Aber ehrlich gesagt, wir sind in der Minderheit in Deutschland. Wir haben mit Kim Ludolf Koch gesprochen, dem Geschäftsführer der Cineplex Deutschland GmbH, und der sagt eben, die Deutschen sind eher Kinomuffel.
Bei den Franzosen, den Engländern, den Schweden, den Spaniern gehen zwischen 65% und 80% der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr ins Kino. In Deutschland liegt dieser Wert bei unter 40%.
Wie kommt das denn eigentlich?
Das hat mich jetzt überrascht. Also ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass wenn ich kenne mich in Paris ein bisschen besser aus, also da geht man auch nachmittags einfach mal ins Kino, wenn man die Zeit
absolut,
hat.
Ja. Das die Zeit einfach, nimmt man sich, das
ja,
gehört dazu.
Das gehört dazu. Das macht hier, glaube ich, hier wenig. Wenn Sie mal macht, manchmal bin ich nachmittags
im
Kino.
Da ist man recht alleine.
Da ist man alleine. Ja. Also wer jetzt Angst hat vor der Pandemie, bitte nachmittags. Und das geht alles ganz problemlos. Aber dass das so ein Unterschied ist, das hat mich jetzt überrascht. Das scheint doch ziemlich sich auszuwirken mit den ganzen neuen Medienmöglichkeiten, sich visuell sozusagen.
Na, es hat vielleicht gerade auch in Frankreich was damit zu tun, dass das Kino eben immer sehr hochgehalten wurde und dass es in Deutschland in dieser Form nicht.
Wir haben ja auch Filmförderung und so weiter.
Klar, aber vielleicht nicht so im gleichen Maße. Aber wie geht es jetzt weiter mit den Kinos nach der Pandemie oder jetzt sozusagen in der Zeit, in der wir jetzt gerade stecken? Die Pandemie ist ja durchaus noch real. Es ist nämlich so, dass die Kinos natürlich ganz schön Verluste einstecken mussten.
Wir gehen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen Euro, also die deutsche Kinobranche, dieses Jahr an Verlusten hinnehmen müssen. Und das sind nicht Mindereinnahmen, sondern das sind Fixkosten, denen keine Einnahmen gegenüberstehen.
Und das bedeutet natürlich, dass Kinos durchaus pleite gehen könnten, wenn es keinen Auffangfonds gibt.
Das sollte unbedingt verhindert werden, wenn es möglich ist. Bitte, weil ich denke, das ist wirklich ein Teil unserer Kultur. Und gerade auch die kleinen Kinos, ja, jetzt nicht diese Multiplex und so weiter, sondern diese mit diesem Mief, mit diesem alten Mief des Kiez, ja, auch eine Stadt wie Berlin. Berlin oder auch München und so weiter, die ja sowieso schon bedrängt waren, aber auch teilweise ein Revival hatten, muss man auch sagen. Man geht ja gerne auch so in seinem Viertel ins Kino. Ja.
Man sitzt auch gerne auf alten Stühlen, ja, auch wenn es letztlich gar nicht so bequem ist.
Ja. Also ich denke da immer an das alte Arsenal, das wirklich die unbequemsten Stühle hatte, die man sich vorstellen konnte. Es war aber eine grandiose Atmosphäre in Schöneberg, die man einfach gar nicht mal wieder aufleben lassen kann. Und deswegen, also da unbedingt Augenmerk darauf richten.
Ja, es geht natürlich da nicht nur um die Kinos selbst, sondern auch um die ganze Filmwirtschaft. Wir hören nochmal Herrn Koch.
Gibt es keine Kinos mehr, bricht im Grunde auch die Kinospielfilmproduktion zusammen. Das ganze Verleihwesen, die technischen Zulieferbetriebe, die werden alle darunter leiden. Und was das für eine kleine Kommune bedeutet, wenn der letzte große Kulturträger dort gegebenenfalls seine Türen schließen muss, kann man sich auch lebhaft vorstellen. Und auch ästhetisch kann es ein Problem werden, wenn nur noch auf das Fernsehformat hin produziert wird. Also Kinos sind da wirklich extrem wichtig.
Gut, so ist es.
Völlig d'accord. Ja,
wir können hier einfach nur uns einig sein. Vielleicht gibt es natürlich auch Kritiker, aber die haben wir jetzt gerade nicht gehört.
Dazu zähle ich nicht.
Safer Cenocak war hier zu Gast, ist noch zu Gast in dieser Stunde. Sind Sie ein Waldbadender, Herr Cenocak?
Also ich hoffe, ich werde mal einer, weil ich habe die Natur, als ich in München gelebt habe, in den 80er Jahren sehr stark genossen und das ist in mir drin. Das Voralpenland vor allem. Und hier in Berlin habe ich das ein bisschen verloren. Ich bin Städter geworden, so richtig Großstädter. Mhm. Straße und die Lindenbäume als Natur. Da möchte ich wieder raus. Ich möchte wieder ein bisschen das Umland entdecken.
Und es gibt ja schöne Wälder, also Kiefernwälder, gerade auch um Berlin herum.
Und Seen. Ja. Also eine schöne Mischung eigentlich. Und das kann man, glaube ich, auch vielen Menschen empfehlen, die zu Hause bleiben.
Ja, und Gesundheitsvorsorge scheint sich tatsächlich durch Waldbaden auch betreiben zu lassen.
Das ist, glaube ich, offenbar.
Ehrlich?
Finde ich schon. Also ich finde vieles, was wir eigentlich verdrängt haben, entdecken wir ja in Bezug auf Gesundheit wieder. Und das kommt dann als Mode daher. Ist aber uralt.
Safer Cenocak.